Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Liebe Grüße von Jörg, soll ich euch alle ausrichten. Er ist ja noch bei seiner Familie im Norden. Ja, und deswegen stehe ich heute Morgen hier vorne. Müsst also mit mir vorlieb nehmen. Jörg hatte uns freigestellt, wenn wir hier predigen, ob wir im Text weitergehen oder auch etwas außerhalb dessen. Wir sind ja in Jesaja predigen und ja, ich habe die zweite Variante. Vanja hat ja letzte Woche in Jesaja weitergemacht und heute habe ich ein Thema, was eigentlich ja mir so auf dem Herzen liegt, eigentlich ja für diesen Sonntag euch weiterzugeben. Es ist gut zu wissen, wenn man hier vorne steht, wer man eigentlich ist und wo seine Stärken und Schwächen sind, damit man Gott an sich arbeiten lassen kann. Und ja, so ist es gut zu wissen, wer man ist. Und wenn ich hier vorne stehe, so weiß ich, dass ich eigentlich kein guter Redner bin. Ich mache es den Übersetzern häufig viel zu schwer. Ich bemühe mich deswegen heute für euch und vor allen Dingen für die Übersetzer langsamer zu reden als sonst. Meine Frau hat mich anfangs nie verstanden, weil ich viel zu schnell gesprochen habe. Wer weiß, vielleicht war es ein Segen. Ich bin kein guter Vorleser. Ich verhasse mich gerne, wenn ihr irgendwie, deswegen lest doch bitte mit, wenn ich etwas vorlese. Manchmal lasse ich Worte aus, ich bin echt da, das ist eine meiner Schwächen. Ich bin auch kein guter Historiker, ne? Wenn ich so die Bibel mir angucke und über verschiedene historische Sachen durchgehe, da bin ich nicht der größte Experte, da gibt es andere in der Gemeinde, die da mehr Wissen haben. Aber was mich beruhigt und was mir Kraft gibt, ist das Wort und das Wort zu lesen und dieses Wort schlicht und einfach wirken zu lassen. Und ich habe vieles nicht ergriffen, begriffen. Manche einzelne Worte aber gehen sehr tief. Und ja, die Worte, das Thema, was ich heute euch mitgeben möchte, ist so ein Thema, was so über die Jahre auch, also ihr lernt auch sehr viel über mich kennen heute, so ein bisschen mich bewegt habt. Wenn ich hier vorne stehe, beruhigt mich, dass es nicht meine Worte sind, die ich hier rede. Ihr könnt eigentlich meine Worte zwischendurch vergessen. Wichtig ist die Worte, die ich euch aus der Bibel vorlese. Und das beruhigt mich, weil jedes Wort aus der Schrift des Gottes, gegebenes Wort, eingegebenes Wort und ist gut zur Erbauung, zur Ausrüstung der Gemeinde. Das beruhigt einen, wenn man hier vorne steht. Mich beruhigt auch, wenn ich hier vorne stehe, dass ich nicht nur mit Worten predige oder wir nicht nur mit Worten predigen, sondern auch, vor allem auch mit unserem ganzen Leben. Das ist auch das Thema von heute. Und was mich heute Morgen sehr beruhigt hat, ist, Gottes Geist war auch ein Thema letzte Woche, das mich bewegt hatte, Gottes Geist in euch allen wohnt und uns zusammenführt als Gemeinde. Und der Gottesdienst ist nicht geprägt von demjenigen, der hier vorne steht, sondern von jedem Einzelnen von euch, in dem der Geist Gottes wohnt und regiert. Und das ist schön zu sehen heute Morgen. Wir haben als Älteste und mit den Ordnern beten wir vorab vor dem Gottesdienst. Und Raphael, ich weiß nicht, wo Raphael jetzt gerade ist, hat eigentlich genau das, den wichtigen Vers eigentlich von dieser Predigt, der Kernvers, hat er so vorweggenommen, gebetet einfach. Ne? Dirk hat heute Morgen ein Wort vorgelesen, was auch zu dieser Andacht, zu dieser Predigt wunderbar passt. Und auch Josi, der ganze Lobpreis, da waren einfach schon Teile drin. Ich muss eigentlich gar nichts mehr sagen, das war schon so perfekt zusammengeführt. Ich kann eigentlich nur einzelne Teile verstärken, wiederholen mit dem, was Gott gibt heute Morgen durch sein Wort. Ich bete aber vorab, dass Gott einfach das nutzt, heute Morgen, um zu euch zu sprechen. Jesus, wir danken dir, dass wir heute Morgen hier versammelt sind als Gemeinde, dass du zu uns reden möchtest und das auch tust. Wir danken dir für dein Wort, was du uns gegeben hast. Wir danken dir, dass wir wissen können, dass wir schwache Gefäße sind, aber dein Geist ist in uns mächtig. Du füllst uns, du redest zu uns, du redest durch jeden Einzelnen hier in der Gemeinde. Und so bitten wir dich, dass dein Geist heute Morgen unter uns ist, uns bewegt, uns führt und leitet, als ganze Gemeinde. Amen. Das Thema für die Predigt ist, ich habe es mal aufgeschrieben, ein hingegebenes Leben, ein Leben in der Beziehung. der Beziehung zum Vater, zu Jesus, ein Leben als Kind Gottes und ein lebendiger Gottesdienst. Ja, ein lebendiger Gottesdienst. Und ja, das, der Kernvers heute von dieser Predigt könnt ihr aufschlagen. Das kennt ihr sicherlich die meisten von euch. Römer 12, 1 und 2. Ich ermahne euch nun, 12, 1 und 2, ich warte noch ein bisschen, seht ihr, ich bin auch oftmals ungeduldig. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und wohlgefällig sei. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ich habe mir hier in diesem Vers vier Sachen besonders fett angesprochen. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes. Jesus ist barmherzig uns gegenüber, jeden Einzelnen gegenüber gewesen. Er hat sein Leben für uns hingegeben. Und wenn wir in der Beziehung zu Jesus denken, so ist es immer eine Beziehung, die wir haben können zu ihm aus Gnade. Aus Gnade dürfen wir ihm nahen, aus Gnade dürfen wir zu ihm, aus Gnade sind wir errettet. Das, was daraus folgt, ist nicht einfach, jetzt nehme ich diese Gnade so hin, als so einfach billige Gnade, dann lebe ich weiter, wie ich möchte, sondern was hier steht, euren Leib, euer Leben hingibt als ein Opfer, das lebendig ist. Ja, man hat vielleicht so einen Klostergedanken, man denkt, jetzt kann man sich Gott hingeben, zieht sich zurück und so ganz abgeschlossen, nein, aber es soll lebendig sein. Und das soll unser vernünftiger Gottesdienst sein. Und damit wir das können, müssen wir prüfen. Täglich kommen wir auch noch zu. Täglich, was hat Gott heute an diesem Tag mit mir vor? Was hat er mit meinem Leben vor? Was ist dran und was ist nicht dran? Was ist Gutes und was ist Schlechtes? Was kann ich tun und was kann ich lassen heute an diesem Tag? Schlag mal auf Jakobus 1,27. Herr Jakobus ist ja einer, der auch, ja, ein starkes Wort von Jakobus, wir sollen nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes sein. Es soll in uns auch lebendig werden, was wir hören, was wir lesen, das soll wirklich lebendig sein, ein lebendiger Gottesdienst. Unser Leben soll lebendig sein, soll Gott wiedergeben in all dem, was wir tun. Und darauf geht er auch besonders ein. Und ich lese in Jakobus 1,27 nochmal zu auf einen besonderen praktischen Gedanken, den er auch mitgibt. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sich selbst der Welt unbefleckt zu erhalten. Ja, das ist ein Dienst, wenn wir Jesus' Wort aufgenommen haben, wenn wir wirklich seine Barmherzigkeit erfahren haben, seine Güte, seine Gnade und er unser Leben verändert, dann soll das nach außen sich auch widerspiegeln. Und das spiegelt sich vor allen Dingen wieder, indem wir leben wie er, nämlich uns um die Waisen, um die Schwachen, um die Kinder, um die, die von der Gesellschaft ja links liegen gelassen werden, um die uns kümmern. Was aber auch drin steht, ist, sich selbst von der Welt unbefleckt und dann finde ich ganz gut zu erhalten, was hier im Wort steht, ja, zu erhalten. Und das ist, finde ich, so zentral, weil wenn wir leben, wir manchmal haben wir gute Zeiten, manchmal schlechte Zeiten, manchmal fallen wir auch. Aber wir haben einen liebenden Gott, Jesus, der uns immer wieder reinwäscht. Und so erhalten wir uns doch immer wieder rein. In allen guten Dingen gelingt es uns manchmal, ja, wirklich das zu tun, was Gottes Wille ist. Aber auch wenn wir fallen, wir haben jemanden, der uns immer wieder erhält, reinwäscht, der uns hilft, uns immer wieder ja, unbefleckt Gott nähern zu können, weil wir einen liebenden Jesus haben, der uns immer wieder reinwäscht. Ja, ein hingegebenes Leben, in einer Beziehung. Ein Leben, was Jesus auch widerspiegelt. Das ist ein ganzes Leben. Und zum ganzen Leben gehören Höhen dazu und auch Tiefen dazu. Und ob ihr es, manchmal denkt man, ja, Gott hat so viel Gutes in meinem Leben getan und ich muss ihr berichten, was, manchmal sind es auch Sachen, wo wir denken, oh, was ich getan habe. Nein, was soll es ja gar nicht sein, aber wie Gott eben sich wunderbar und wir, ja, erwiesen hat und wir geben gerne immer die hohen Sachen wieder. Aber wir predigen Gott auch in den Tiefen, die wir in unserem Leben erleben. Ja. Und in denen wir andere daran teilhaben, indem wir offenkundig auch unsere Fehler, da wo wir gefallen sind, ja, mitteilen und sagen, wie gnädig unser Herr ist, dass er uns dennoch nicht links liegen lässt, obwohl wir vielleicht ja tierisch gefallen sind, etwas gemacht haben, was nicht in Ordnung war. Wenn wir das bekennen vor Gott, wäscht er uns rein, erhält er uns unbefleckt. Ein wichtiger Satz in unserer Familie, in der Familie von meiner Frau. Ja, sie hatte eine echt eine heftige Kindheit gehabt. Ihr Vater hat sehr viel mit Alkohol zu kämpfen gehabt. Und ja, war auch häufig aggressiv, der wütend der Familie gegenüber. Und trotzdem, die Kinder haben sich, als er gestorben sind, versammelt. Und ein Bruder sagte ein Wort, was eigentlich ihr nachgegangen ist, meiner Frau, und den ganzen Geschwistern und mir auch. Sie sagte, unser Vater war eigentlich für uns ein guter Vater. Er hat uns gelehrt, was gut ist, aber auch was schlecht war. Und in all seinen Schwierigkeiten, in all seinen Kämpfen hat er eins gehabt. Er ist auch immer wieder trotz schwerer Alkoholsachen auf die Knie gefallen und hat Jesus gesucht in allem und um Gnade gebeten. Und zu sehen, dass ich als Mensch Fehler habe, verloren bin in meiner Schwäche, aber trotzdem mich immer wieder auf Jesus werfen kann. Und auch wenn ich in dem größten Elend meiner Seele drin stecke, mich Gott nicht loslässt, bei mir ist und ich dennoch an ihm ranbleibe, selbst wenn ich nichts gebacken kriege, so predigen wir Jesus auch mit unserem Leben, mit unserer Schwäche. Und das ist wichtig, wenn wir eine enge Beziehung zu Jesus haben, auf die Knie fallen, ihm um Gnade bitten, in unseren Schwächen. Es ist eine große Predigt, die unser Leben anderen Mitmenschen mitgibt. Weil wir sagen, ich krieg's auf dieser Welt nicht gebacken, aber ich bin dennoch ein geliebtes Kind, dem Gott gnädig ist. Und das ist auch Teil dieses lebendigen Gottesdienstes, der für unser Leben, der beruht auf einer lebendigen Beziehung zu Gott. Mit all unseren Höhen und all unseren Schwächen. Wenn wir sie bekennen und vor Gott bringen, er wäscht uns rein. Und ja, wir rufen immer gerne mal hier vorne, oh, habt ihr da nicht ein Zeugnis? Möchte ich dir einem mal was sagen? Und ja, selbst wenn ihr so etwas erlebt habt, wenn ihr ja Höhen erlebt habt, aber auch Tiefen, seid mutig, kommt nach vorne. Das sind manchmal die Dinge, die besonders erbauend sind für die Gemeinde, zu erfahren, wie groß die Gnade und die Güte unseres Herrn ist, der uns nicht allein lässt, auch wenn wir in den Tiefsten kämpfen, so ist er dennoch bei uns. Eine Person in der Bibel, jetzt gehen wir, ja, Jesus, Gott ändert sich nicht. Er war im Alten Testament da, im Neuen Testament, und ich möchte jetzt auf eine Person im Alten Testament eingehen. Ja, liegt mir sehr auf dem Herzen, auch häufig für gerade die älteren Kinder, diese Person durchzugehen. Gucken, ob ihr errät, wer das ist. Wer hat gesagt, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ja? Nee, ich habe schon gehört davor. Josua, genau, Josua. Und dieser Spruch, ich aber mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Viele von euch, viele, die verheiratet sind, haben das sicherlich so als Motto, Leitvers für ja, Ehe und Familie auch so. Hand hoch, wer hat das so von den Verheirateten? Ich kenne ein paar, seid mutig. Ja, doch schon, ja, ein paar sind nicht hier, die kenne ich auch, genau, die das so haben. Wir schauen mal auf zwei Erfahrungen, die Josua gemacht hat. Da geht es auch um Höhen und Tiefen. Kommt gleich, kommt noch. Also der Vers, genau. Der Vers steht in Josua 24, 15, wer das aufschreiben möchte. Kommen aber noch zurück zu dem Vers. Ich gehe jetzt auf zwei Episoden, zwei Geschichten, Ereignisse im Leben von Josua ein, die ihn sicherlich sehr stark geprägt haben. Höhen, aber auch Tiefen. Ich lese, das sind längere Passagen nicht vor, aber ich denke, die meisten kennen sie auch. Deswegen erzähle ich kurz inhaltlich, was da passiert ist. Das erste war der Kampf gegen Amalek. Wer das nachlesen möchte, 2. Mose 17, 8 bis 16. Also das war dieser Kampf gegen die Amalekiter. Ja, das war kurz nachdem sie eingezogen sind, der Auszug aus Ägypten erfolgte. Und wir sehen, Josua ist unten am Kämpfen gegen die Amalekiter und oben betet Mose. Und Mose muss die Hände beim Gebet hochhalten und wir lesen dann auch, seine Hände müssen gestützt gehalten, gestärkt werden. Aaron und Hur, stützen seine Arme. Und immer wenn es so ist, er betet, er hält die Arme oben, dann gewinnt Josua. Und wenn es nicht schaffen, dann geht der Kampf eben eine negative Wendung. Und in dieser Geschichte sieht man, am Ende kommt ein Sieg bei raus und Josua erlebt eben hier ganz stark, wie wichtig es ist, dass er nicht den Kampf gewinnt, sondern dass Gott eben den Kampf gewinnt, unmittelbar. Ende oben, Gebet, Beziehung da zu Gott, Sieg, nicht da, Niederlage. Das ist sicherlich eine Sache, die wir über Josua leben, die auch ihm so als Kriegsherrn, als Heerführer geprägt hat. Wir lesen aber auch über eine Tiefe in seinem Leben. Und das lesen wir in Josua 7. Also, da sind sie, Josua durfte dann in das gelobte Land einziehen. Kurz vorher wurde Jericho eingenommen, ein grandioser Sieg. Und nun gilt es, eine kleine Stadt einzunehmen. Klein, aber unbedeutend. Wie gesagt, vorher wurde Jericho eingenommen und man denkt so, die legen wir doch mit links ein. Da brauchen wir noch nicht mal alle Leute. Da reicht nur ein Teil von uns aus. Aber Pustekuchen, ne? Die Stadt heißt Ai. Bei Männern, da gibt's was auf die, na. Okay, also die erfahren eine große Niederlage dabei, Ai. Ja, was war der Fehler? Wir lesen hier, dass von Gott gebanntes Kriegsgut sich unter dem Volk befunden hat. Na, alles das, was so Schönes ist, was sie mitgenommen haben aus der Eroberung von Jericho. Ein schöner Mantel, Silber, Goldbarren, alles das, was so hübsch und reich ist, das haben einige mitgenommen und Josua wusste nicht davon. Aber wir lesen auch von Josua nicht, dass er vor dieser Schlacht irgendwie Gott sonderlich groß gefragt hat. Sind wir bereit, eben diese Stadt einzunehmen? Es war eben nicht wie eben vorher beim Kampf gegen Amalek, wo diese Beziehung zu Gott da war in diesem Kampf. Sondern einfach kleine Stadt, schaffen wir mit links. Klappt da aber nicht. Wir lesen aber auch weiter, was dann Josua macht. Und das spricht sehr stark von Josua und spricht mich an, wie Josua diese Beziehung zu Gott ausgelebt hat. Wie gesagt, er sagt, ich aber, mein Herr, wir wollen dem Herrn dienen, wir wollen uns von Gott lenken und leiten lassen. Josua wendet sich zu Gott. Man könnte sagen, er kotzt sich aus. Er erzählt ihm, warum ist das jetzt so? Ne? Wieso? Warum? Ne? Wir wollen doch hier dieses, du hast uns doch hierher geschickt, jetzt haben wir hier verloren. Und Gott spricht zu Josua und er sagt zu ihm als erstes, steh auf. Und er nennt ihm auch das Problem. Er sagt, da ist gebanntes Kriegsgut. Und Josua reagiert dann auch. Er sieht, dass das Volk sich versündigt hat. Er kümmert sich darum. Er sorgt für Wiederherstellung. Ja, und er reinigt so auch das Volk. Er heiligt es wieder erneut. Sorgt davor, dass es wieder unbefleckt vor Gott ist. Und Gott ermutigt dann Josua, erneut in den Kampf zu ziehen. Fürchte dich nicht und erschrick nicht. Und Josua zieht dann los und wir wissen, zweite Anlauf auf Ai und die Schlacht wird eingenommen. Und es ist wichtig, dass auch nicht nur diese Geschichte mit Amalek in der Bibel festgehalten wurde, sondern auch diese Schlacht um das kleine, unbedeutende Ei, wo man so denkt, boah, das kann ich doch mit links einnehmen. Und manchmal haben wir auch so Dinge in unserem Leben, so große Schlachten, die große erste Schlacht, da sind wir voll im Gebet, ne, wir kämpfen und dann kommt, haben wir Siege errungen oder erleben, wie Gott groß ist in unserem Leben und dann kommt vielleicht so was Kleines, Unbedeutendes und da fragen wir Gott noch nicht mal, da denken wir, da kriegen wir das doch mit links hin und dann geht's uns so wie Josua beim ersten Anlauf, ersten Versuch, Ei eben einzunehmen. Das klappt dann nicht. Und das ist gut, darüber auch zu berichten, darüber zu lesen, weil das stärkt unsere Beziehung zu Gott, weil wir sehen, wir lernen, wie angewiesen wir auf ihn sind. Wir kommen uns manchmal so groß und stark vor, aber es zeigt eigentlich, wie wir wirklich vor Gott sind und dass wir diese wunderbare Beziehung zu Gott brauchen, diesen Dialog, diese Nähe zu ihm. Damit wir wirklich, ja, unser Leben wirklich ja, ein heiliges Leben ist, ein Leben, was anderen Menschen nutzen kann, was dienen kann. Ein siegreiches Leben für Gott. Und ja, es ist schön auch, es ist immer nicht einfach. Gott ermutigt deswegen Josua, steht in Josua 1,9 dran, gleich zu Beginn, als er einzieht, das gelobte Land sei. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn der Herr, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Liebe Geschwister, Gott ist mit euch in all euren Höhen und in all euren Tiefen. Und er liebt es, wenn ihr in Höhen und in Tiefen diese ja, innige Beziehung habt mit ihm. Und dann genauso wie Josua sagt, ich, aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Josua 24, 15, das können wir jetzt nochmal komplett ausschlagen, weil das ist eben auch das, wozu Josua eben das Volk am Ende seines Lebens auch auffordert. Nämlich das, was ihm geprägt hat. Diese enge Beziehung zum Herrn. Was gemündet ist, ne, in einem lebendigen Gottesdienst, dieses Dienen ausüben zu können. Und so fordert er am Ende auch seines Lebens das Volk auf, ja, ihr Versprechen Gott gegenüber zu erneuern. Ist es aber übel in euren Augen, dem Herrn zu dienen, dann erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt, entweder den Göttern, denen eure Väter gedient haben, als sie noch jenseits des Stromes waren, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Josua 24, 15. Genau. Ja, und das ist etwas, was ihm selber geprägt hat und was er auch weitergibt. Und das Volk sagt dann auch, ja, wir nehmen das an. Dass es dann immer nicht so geklappt hat, ist eine andere Geschichte, aber es ist wichtig, dass wir uns dessen immer wieder bewusst werden. Ein hingegebenes Leben, das erfordert auch eine ganze Menge an Vertrauen. Vertrauen in Gottes Führung, Vertrauen in Gottes Wirken. Psalm 37, 3 bis 6 könnt ihr auch gerne aufschlagen. Ist heute doch einiges blättern. Und dann Psalm 37 und ich lese vor 3 bis 6. Und dann geht es um Vertrauen, wenn wir wirklich ja, Gott bitten, dass er uns führt und dass wir uns von ihm führen lassen, dass wir in dieser engen Beziehung sind. Das ist etwas, was David ausgesprochen hat, eine große Lebenserfahrung von David. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes und wohne im Land und hüte Treue. Das, was Jakobus auch sagt, tue Gutes. Und habe deine Lust am Herrn, das ist die Beziehung. So wird er dir geben die Bitte deines Herzens. Befiehl dem Herrn deine Wege und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Und wird deine Gerechtigkeit hervortreten lassen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Ja, das ist ein tiefes, tiefes Vertrauen, was eben David auch ausgesprochen hat. Ich vertraue auf Gott und ich lasse ihm handeln. Und dann wird sein Willen in meinem Leben geschehen und das wird gut sein. Nicht nur für mich, sondern auch für diejenigen, die um mich sind. Das bedeutet Wissen auch vor Gott, wer ich bin und dass ich auf ihn vollkommen angewiesen bin. Auf seine Gnade, auf die Beziehung zu ihm, auf sein Reden und seine Führung. Und wir lesen von David, wir lesen von Josua, wir lesen von den vielen Personen in der Bibel, die wunderbare Führung Gottes, dieses Angewiesensein auf Gott, diese Nähe, diese enge Beziehung. Und wir lesen auch von ihrem Versagen, aber wir lesen auch immer wieder, wie Gott sie eben geführt hat in ihrem Leben, dass es zum Segen wurde. Einer meiner Lieblingsverse in der Bibel, sie lernt mich heute richtig gut kennen, ist Psalm 143, vielleicht auch, weil ich ein Frühaufsteher bin. Deswegen war es gut, danke Dirk, dass du heute Morgen den 63er, das ist eher der Langschläfer und nachtaktive Menschen, ja, wo Leute nachts über Gott nachdenken können, da schlafe ich meistens. Aber, Psalm 143. Und das ist ein Psalm, der geschrieben wurde. Ja, in vielen Bibeln steht auch drin in Todesangst, Todesfurcht. Der ist geschrieben worden, als David sich in einer lebens- und gottesfeindlichen Umwelt befand, wo jeder falsche Schritt lebensgefährlich ist, jeder Tag neue Gefahren hervorbringen kann. Und mal ganz ehrlich, das ist ja manchmal auch so heute unser Umfeld, ne, in dieser Welt, wo wir wissen, wow, was kann heute auf mich zukommen? Das ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man so mit wachen Augen durch diese Welt geht, so kann man manchmal ganz schön Angst haben. Und David war auch in so einer, er wurde bedrängt von Feinden. Ne, wir haben hier häufig auch mit, wo wir angegriffen werden, geistig, manchmal körperlich. Wir haben auch mit vielen Auseinandersetzungen in dieser Welt zu tun. Es ist nicht unbedingt eine freundliche Welt. Und David war in so einer Situation, wo er das natürlich auf extremste Art und Weise erlebt hat. Und in dieser Situation, mittendrin, so der Höhepunkt in diesem Psalm, ab Vers 7 ruft er, schnell erhöre mich, Herr. Es verschmachtet mein Geist. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, sonst bin ich denen gleich, die zur Grube hinabfahren. Und das ist wichtig, einfach zu wissen, einfach in größter Not zu Gott zu rufen. Muss manchmal gar kein langes, großes Gebet sein, aber wir leben doch ein Leben, was geprägt wird von der Beziehung zu Jesus. Wo wir, unser Leben soll ein Gebet sein. Gebet ist ein Dialog, soll einfach in der ständigen Beziehung sein. Und wenn wir in Gefahr sind oder schnell, erhöre mich, Herr. Wer ruft er da nicht? Es verschmachtet mein Geist. Wir sehen so, wie es in ihm wirklich steht. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, sonst bin ich denen gleich, die in der Grube hinabfahren. Und das ist wichtig zu wissen, dass wir für unser Leben Gottes Geist, Gottes Heiligen Geist für uns brauchen. Dass er uns prägt, dass er uns wirklich zeigt, was dran ist, was soll ich tun, was soll ich lassen. Sonst unterscheiden wir uns als Christen nicht von allen anderen Menschen. Wir sind keine besseren Menschen. Aber Gott führt uns durch seinen Geist und wirkt in uns und lässt uns ein Segen für andere Menschen sein. Und das macht den Unterschied. Nicht wir, sondern dass Jesus in uns wohnt. Und deswegen brauchen wir diesen Dialog mit Gott. Wir brauchen diese Auseinandersetzung mit Jesus. Wir brauchen, dass er zu uns spricht. Weil sonst werden wir denen gleich, wie hier steht, die in die Grube fahren. Wir werden es nicht tun, aber wir gleichen denen. Ja, Gott ist gnädig und das wollen wir ja nicht. Unser Leben soll einen Unterschied ausmachen. Lass mich am Morgen hören deine Gnade. Denn ich vertraue auf dich. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn zu dir erhebe ich meine Seele. Auch hier, lass mich am Morgen hören deine Gnade. Und deswegen sage ich, das ist so der Vers für Frühaufsteher. Nachts Dirk vorgelesen. Sehnt man sich, der eine oder andere auch. Aber hier, lass mich am Morgen hören, deine Gnade. Was aber wichtig ist in diesen Worten, das Erste, was ist am Tag, ist eben der Morgen. Da steht man auf nach dem Schlaf und das ist das Erste, was am Tag passiert. Und was ist hier, was sagt David? Lass mich am Morgen hören, deine Gnade. Deine Gnade übersetze ich hier mal anders. Wer ist uns? Ja, durch wen sehen wir Gottes Gnade? Durch Jesus. Lass mich am Morgen hören von dir, mein lieber Jesus. Das Erste, was ich morgens hören möchte, ist von dir, wie du mir gnädig bist. Und wenn ich das höre, wie du mir gnädig bist, dann ist es eine Kraft und eine Stärke für meinen Tag. Und ich kann auch anderen Menschen gnädig sein. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn zu dir erhebe ich meine Seele. Und das ist wichtig, wenn unser Leben wirklich lebendig sein soll, ein lebendiger Gottesdienst, dass wir Gott fragen aus dieser Beziehung raus, Herr, was ist heute dran? Ich will Gutes tun, was kann ich tun? Was soll ich lassen auch an diesem Tag? Sag mir, was dran ist. Gib mir deinen Heiligen Geist heute ich weiß, du bist immer bei mir. Dein Heiliger Geist ist in mir. Sprich klar zu mir durch deinen Geist in mir, damit ich wirklich weiß, was heute dran ist. Und dann bewahrst du mich auch, bewahrst du meine Seele, bewahrst du meinen Geist, dass ich diesen Tag überhaupt erleben kann, überstehen kann. Persönlich habe ich erfahren in meinem Leben, dass ich wirklich ohne... Es gab eine Phase, da war das so mein Leitvers für jeden Morgen. Gott, zeig mir wirklich, was heute dran ist für diesen Tag. Weil ich weiß, ohne dass er mich führt an diesem Tag, ohne dass er mir sagt, was wirklich dran ist, welche Prioritäten ich setzen kann, werde ich nicht heile durch diesen Tag kommen. Ich bin Ehemann, Familienvater. Ich bin Sohn, wer ein bisschen mich kennt. Meine Mutter hat eine heftige Demenz. Die musste ich mich einen Tag auch persönlich sehr stark kümmern. Jetzt ist sie im Heim, liebe Leute, die sich auch um sie kümmern können, weil die Demenz sehr stark fortgeschritten ist. Ja, ich bin auch voll in Arbeit und in der Gemeinde aktiv. Und ich weiß, es sind viele Dinge, die es an diesem Tag zu tun gibt. Mal ist mehr die Frau dran, mal die Familie, mal die Gemeinde. Aber was ist heute gerade dran? Wo soll der Schieberegler ausschlagen an diesem Tag? Ich bin mir bewusst, wenn ich in diesen Tag reingehe, ich werde vielleicht einen Menschen etwas Gutes machen, tun können, aber vier andere, fünf andere enttäuschen. Ich bin ein schwacher Mensch. Aber manchmal ist es auch gut, wenn man Menschen enttäuscht, weil das zeigt, dass sie sich getäuscht haben, nämlich, dass ich ihnen helfen kann und nicht Gott. Und so lässt er manchmal auch Enttäuschungen zu, wenn wir uns zu sehr auf Menschen verlassen. Es ist dann sehr schmerzhaft zu merken, aber wir müssen der Realität ins Auge sehen, dass wir alle schwache Menschen sind und dass wir Gott brauchen. Und Gott ist derjenige, der hilft und der heilt. Und so müssen wir uns immer wieder an ihn wenden, die Beziehung zu ihm suchen. Und so wurde dieses mein Leitvers in der Beziehung, am frühen Morgen Jesus zu suchen, um einfach zu sehen, ich brauche diese Beziehung zu dir, ich brauche diese Nähe am frühen Morgen, damit ich hier nicht irgendwie wahnsinnig werde an diesem Tag, damit ich weiß, was dran ist. Und deswegen möchte ich euch persönlich ermutigen, diese Beziehung zu Jesus auszuleben und morgens auch mit in den Tag zu nehmen. Es muss gar nichts Langes sein, aber es ist echt so prägend, kurz wie Luther auch, hilft mir zu erkennen, was gut ist und was schlecht ist für diesen Tag. Und das ist so wichtig, Jesus morgens zu fragen, was ist denn dran an diesem Tag, was kann ich tun? Und dann sind wir wieder zurück zu Römer, wo es eben geht, dieser lebendige Gottesdienst. Ist ein Gottesdienst, der von Gott geleitet und geprägt ist, wo er uns führt, wo wir ihm uns hingeben, unser Leben ihm hingeben. Wie Josua gesagt hat, ich aber und mein Haus, wir wollen dir dienen. Jetzt, wenn man das so hört, dann ist es für uns, die wir sind, die wir Gott kennengelernt haben, eine sehr ermutigende Nachricht. Weil wir wissen, Gott ist bei uns in Höhen und Tiefen. Er führt uns, er leitet uns, er führt uns durch unser Leben. Da, wo wir gar nicht wissen, was dran ist, können wir unserem Lieben, einen allmächtigen Vater, einen liebenden Gott hingeben, der Himmel und Erde erschaffen hat, der auch mich kennt, der mich besser kennt, als ich kenne, als ich mich selber kenne, der auch alle anderen besser kennt, der Uli besser kennt, als er sich selber kennt. Deswegen kann er mir sagen, was für Uli gut ist. Und ja, so ist es doch für uns eine Freude, einfach ja zu Gott zu kommen und zu sagen, ey, Jesus, in dieser Beziehung zu leben, uns von ihm prägen zu lassen. Für andere ist es aber, wenn man davon hört, boah, es ist eher eine Abschreckung sein. Also für Leute, die Jesus noch nicht aufgenommen haben, weil sie denken, boah, ist es, bin ich dann ein Knecht, ein Sklave, hingegeben, vollkommen willenlos? Wie ist es dann? Und deswegen ist es für uns immer wieder auch wichtig, auch weitergeben zu können, wie unsere Identität in der Beziehung zu Gott ist, was er uns in dieser Beziehung, in dieser innigen Beziehung für einen Geist mitgegeben hat. Und ja, wenn ihr guckt, schlagt bitte Römer auf dazu. Römer 8, Entschuldigung. 8, 15, 17. Das ist auch ein wunderschönes Lied dazu. Das ist ein zweiter Vers, den ihr euch in Römer ganz dick anstreichen könnt. 8, 15 bis 17. Und dieser Vers drückt einfach auch nochmal unsere Identität aus, die wir in der Beziehung haben. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht. Es ist eigentlich etwas, ein Geist, den wir empfangen haben, wo uns Gott in einer Beziehung niederdrückt. So, boah, du hast das so ein Befehlston, militärischer, sondern es ist ein Geist, den wir empfangen haben zur Sohnschaft, indem wir rufen, aber Vater. Das, was Jesus auch ausgerufen hat. Aber Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi. Wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Ja, wir schauen auf Jesus. Jesus ruft, aber Vater. Und uns wird gesagt, dass wir den gleichen Geist empfangen haben. Wir reden mit Gott genauso wie Jesus. Wir sind Miterben und Kinder Gottes. I'm a child of God. Das ist ein wunderbares Lied, was wir in der Gemeinde hin und wieder mal singen. Wir sind Kinder Gottes. Aber Vater. Wir haben einen Geist der Sohnschaft empfangen. Wir reden zu Gott wie mit einem Vater, mit einem liebenden Vater. Wir sind keine Knechte mehr, die wir vorher waren. Vorher hatten wir etwas, was uns gebunden hat, unser Leben in Ketten gehalten hat. Und bei manchen vielleicht auf extremste Art und Weise. Wir hören immer die Zeugnisse von Geschwistern aus dem neuen Land, aus dem Drogenmilieu, wo Gott sie rausgerissen hat. Was für Ketten waren das, in denen sie gefangen sind? Und die haben wirklich erlebt, wie Gott sie befreit hat, aus denen. Und nun hat er ihnen einen neuen Geist gegeben, einen Geist der Sohnschaft. Und es ist so ein kostbarer, für mich nicht fassbarer Gedanke, Kind Gottes zu sein, was das wirklich bedeutet für mein Leben, Erbe zu sein. Wow. Schlagt gerne dazu aus, um das nochmal zu bekräftigen, in Galater. Und Galater 4, ich schlage das nochmal, und zwar 4, 6 und 7. Oder ich lese mir von 4, 1 bis 7. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich von nichts von einem Sklaven, obwohl der Herr über alles, sondern er ist unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Frist. So waren auch wir, als wir Unmündige waren, unter die Elemente der Welt versklavt. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfangen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen. Der ruft, aber Vater, also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Wahnsinn. Und das ist unsere Identität. Wir sind, ja, Söhne Gottes, Kinder Gottes. Und ja, wir können Jesus so als Bruder bezeichnen. Das ist eigentlich, das ist ein Gedanke, der für mich manchmal viel zu hoch für mich ist. Aber so schön, was für eine herrliche Identität, was für eine herrliche neue Identität haben wir. Und ja, unsere Beziehung ist ja so eine Beziehung, die wir haben wie in einer Familie, als Teil einer Familie. Das Vokabular wird hier verwendet, Söhne. Und ja, das ist doch etwas, was wir jeden Tag auch neu feiern können. Und wo wir ja deswegen uns freuen können, jeden Tag an dieser neuen Identität, die wir haben. Und die sollte auch dann unser Leben prägen, als lebendiger Gottesdienst, vor allem in der Beziehung. In dieser Beziehung, die wir dann leben, gibt uns Jesus auch immer wieder ein Beispiel, wie schlicht und wie einfach diese Beziehung sein soll. Und da kann ich jeden Tag immer noch so viel lernen. Und Gott hat mir aus Gnade einen Dienst geschenkt, in dem ich das tun kann, und eine Familie geschenkt, in dem ich das tun darf und kann, weil ich echt das noch lange nicht ergriffen habe. Markus 10, 13 bis 16. Das ist den Vers, den wir immer zur Kindersegnung vorlesen. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrührte. Die Jünger aber fuhren sie an. Als aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und er nahm sie in seine Arme und legte die Hände auf sie und segnete sie. Ja, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen, sagt Jesus. Also Jesus nimmt immer wieder die Kinder als Vorbild und hier ganz explizit. Und deswegen ist es gut, mal so Kinder zu beobachten, kleine Kinder, ich spreche jetzt nicht so von rebellischen Teenagern, hier steht, ich weiß nicht, damals schon das Wort Teenager, das waren ja auch kleine Kinder, die gebracht wurden. Ja, wie nehmen Kinder denn Reich Gottes an? Wie nehmen Kinder überhaupt etwas an? Wie nehmen Kinder ihrem Vater an? Was ist so, was prägt die Beziehung? Und dieses Vorbild sollte auch unsere Beziehung prägen. Und die Gedanken, die mir so durch den Kopf gehen, ist das Erste, was natürlich häufig gesagt wird, ist so dieser starke kindliche Glauben. Das, was mein Papa sagt, das tritt auch rein. So, Papa ist the man, der ich vertraue ihm total. Dieses bedingungslose Vertrauen, was gerade so kleine Kinder in ihre Eltern haben, das ist etwas, was prägt. Und Gott annehmen, sein Reich annehmen wie Kinder, heißt auch, wir sollen genau dieses gleiche bedingungslose Vertrauen haben. Dieses bedingungslose Vertrauen, was Kinder in ihrem Vater haben, in ihre Eltern haben, ist etwas, was hier, ja, wie wir auch das Reich Gottes annehmen können. Dieser Glaube, der Glaube, dass das, was Gott sagt, auch eintritt. Dass seine Verheißungen wirklich, ja, eine Realität sind. Was aber Kinder auch prägt, ist ein tiefes Bedürfnis nach der Liebe ihres Vaters, ihrer Eltern. Dieses Bedürfnis nach Nähe. Wir machen das gerade, ich bin ja vor und sie rechnen sogar 2 Wochen, zum 4. Mal Papa geworden. Und diese kleinen Kinder, die lieben es ja, auf der Brust zu liegen von Mama und Papa, dieses Kuscheln, dieses Nähen, die Nähe, dieses Känguruen. Und ja, wenn Kinder älter werden, die sehnen sich unbedingt nach dieser unglaublichen Nähe, diese enge Beziehung zu ihren Eltern. Und das ist etwas, wo wir uns Kinder auch so als Vorbild nehmen können. So sollte unsere Beziehung auch als Söhne, als Kinder Gottes zu unserem Papa sein. Dieses Suchen nach Nähe. Kinder erkennen auch, dass sie schwach und hilfsbedürftig sind. Kinder wissen auf natürlichste Art und Weise, dass sie außerhalb der Beziehung in der Familie nicht überlebensfähig sind. Wer soll denen was zu essen geben? Wer soll sich um sie kümmern? Wer soll sie versorgen? Sie wissen, ich bin auf diese Beziehung komplett angewiesen. Und das ist das, was uns so als Erwachsene häufig so ein bisschen abhanden geht. Wir denken, wir haben unser Leben so im Griff. Aber unser geistiges Leben sollte auch genauso geprägt sein. Es geht um das Reich Gottes, von dem kindlichen Glauben, von dem Bedürfnis nach Liebe, aber auch vor allen Dingen von der Gewissheit, ich brauche diese Nähe, ich brauche diese Beziehung, ich brauche diese Bindung zu meinem Papa im Himmel, weil er mir zeigt, zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe, was heute dran ist. Außerhalb dieser Beziehung bin ich in meinem geistlichen Leben nicht lebensfähig. Und dazu brauche ich diese Beziehung und dafür muss ich sie immer wieder suchen. Und diese Beziehung, es ist etwas Beidseitiges, eine Beziehung muss, ja, naht euch Gott, so naht er euch auch, so naht er sich euch. Und das ist etwas, ja, was eben uns prägen sollte. Und das ist etwas, was wir immer wieder lernen können von Kindern, wenn wir mit Kindern zusammen sind, wenn wir ja mit Kindern durch das Leben gehen, in der Familie, in der Gemeinde. Und Gott hat mich als Kopfmensch mitten unter Kindern gesetzt, zu Hause, in der Familie, in der Gemeinde, nicht weil ich so ein perfekter Erzieher oder es voll drauf habe, nein, im Gegenteil, ich kann eigentlich gar nichts. Als ich das erste Mal gefragt wurde, ob ich den Dienst übernehmen würde, sage ich, ich kann das doch gar nicht. Ich habe es nicht drauf. Ich brauche Gott, dass er mich führt. Was soll ich denn da schon machen? Und da wurde mir gesagt, ja genau, das ist, weswegen wir dich hier ausgesucht haben für den Dienst. Toll. Aber erstmal war das so ein bisschen, ja gut. Aber es war auch befreiend und eine Ermutigung zu wissen, okay, es kommt nicht auf mich an. Aber ich darf immer wieder beten und deswegen ist etwa echt, wenn ihr mit Kindern zusammen seid, dieses Gebet etwas, das ist eigentlich der wichtigste Dienst, den ihr für Kinder machen könnt. Für Kinder beten und mit den Kindern beten und mit den Kindern auch euer Leben offenlegen. Und so wachsen Kinder auch im Glauben. Und wir haben das zu Hause erlebt, dadurch, dass wir mit Jonathan durch so eine schwere Zeit gegangen sind und wir ihm immer berichten konnten. Ich glaube, das letzte Mal, als ich hier vorne stand, habe ich berichtet, wie unsere Tochter Annelie im Kindergarten von einem Kind, habe ich das erzählt? Das ein Kind hat sie täglich eben fertig gemacht und gehauen und geprügelt. Und wir saßen und sagten so nebenbei, ja, muss mal für den Jungen beten. Und unsere Tochter hat das dann auch sich zu Herzen genommen und hat für den Jungen gebetet und der Junge hat plötzlich aufgehört, sie zu hauen und die wurden beste Freunde. Sie hat für ihren Feind gebetet. Ja, und das ist etwas, was unsere Tochter mitgemacht hat und gesehen hat, wie wichtig Gebet ist für ihr Leben. Und mittlerweile ist es so, unsere Kinder, auch manchmal wir haben, das ist, ja, genau, hallo Kinder zu Hause. Es ist, manchmal sind, ja, Kinder sind genauso drauf wie wir. Die haben gute Tage und schlechte Tage. Aber durch diese Erlebnisse, wo wir ja einfach in unseren Unfähigkeiten einfach nur noch beten konnten und die Kinder mit reingenommen haben in das Gebet, haben Kinder gelernt, auch selber zu beten. Und da, wo ich selber nicht mal an Gebet denke, denken die Kinder an Gebet. Und das ist so eine Kraft und so eine Stärke für mich als Papa. Und das demütigt mich, weil ich sehe, die Kinder beten in kleinsten Dingen zu Gott. Wenn ein Kind uns Sorgen macht, dann treffen sich manche Kinder und beten für dieses Kind. Wenn ein Kind querschießt oder sonst irgendwie sich selbst mit sich umgehen kann. Und das ist das, was mich ermutigt. Weil wir sind eine Familie, wo es drunter und drüber geht. Inka sagt, wir sind die lauteste Familie, die sie wahrscheinlich kennen. Wir sind laut. Aber ja, wir sind schwach. Und wir brauchen einfach Gott in der Mitte. Und das ist schön zu sehen, wie wir mit unserer Schwachheit einfach Kinder ermutigen können, mit in das Gebet zu kommen, und wie Kinder das auch tun. Ich bin ja jetzt vor 2 Wochen Papa geworden, zum 4. Mal. Und es war, als wir 3 Kinder gehabt haben, da war es mir echt so ganz schön, da ging es so alles drunter und drüber, da war ich vollkommen fix und fertig. Und da war noch gar nicht an ein 4. Kind zu denken, von mir. Ne? Andere Familienmitglieder waren da vielleicht offener, aber ich zumindest nicht. Und als wir dann so gesagt haben, boah, so ein Kind wäre eigentlich noch ganz toll, da waren wir aber auch schon relativ alt. Und unsere Tochter hat dann den tiefen Wunsch gehabt, sie möchte noch eine junge Schwester haben. Und hat angefangen zu beten dafür. Wir haben gesagt, ja, dann bete doch mal dafür. Ja, ich habe es nicht getan. Ja, Annelie, jetzt hast du eine kleine Schwester. Und das ist einfach zu sehen, für unsere Tochter ist es natürlich so eine Ermutigung. Gott nimmt sich das Gebet von, wenn wir schwach sind. Er liebt das Gebet der Schwachen, der Zerbrochenen, der Kleinen. Und das ist so wichtig zu wissen, so ermutigend zu wissen. Und da bin ich so gedemütigt zu sehen, wie einfach Gott das Gebet von Kindern erhört. Und deswegen bin ich dankbar, in der Gemeinde so einen Kinderdienst machen zu können, weil ich weiß nicht, wer mehr gesegnet wird, die Kinder oder ich, weil es ist einfach Wahnsinn, wie Gott wirkt. Und das ist schön, wenn Gott euch irgendeinen Dienst in der Gemeinde gibt. Na, ihr dient nicht nur, sondern euch wird meistens mehr gedient, als ihr dienen könnt in Diensten. Und für Annelie, wir wussten gar nicht, was das für ein großes Wunder ist, dass wir überhaupt meine Frau ist. Oder ob man sie nachrechnen? 43, genau, wird bald 44. Und dann hatten wir ein Gespräch mit dem Arzt, ne, weil es jetzt auch der 4. Kaiserschnitt ist, wurde uns dann auch sehr nahegelegt, boah, jede weitere Geburt wäre echt sehr problematisch, wenn nicht gar unmöglich. Und der Arzt meinte, machen Sie sich aber auch darum überhaupt keine Gedanken, weil Ihr jetziges Kind ist schon ein Wunder. Wir haben gesagt, ja, wissen wir, jedes Kind ist doch ein Wunder. Er meinte, nee, weil mit 43 gab es irgendwie nur 2 Frauen, die auf natürliche Art und Weise, also noch ein Kind geboren haben in Deutschland im letzten Jahr. Dann gibt es natürlich auch viele, die gar nicht mehr Kinder haben wollen in dem Alter. Aber es zeigt einfach, ja, wir lesen auch in der Bibel, wo Leute mit hohem Alter, für mich ist es immer schwer verständlich, aber Gott tut Zeichen und Wunder und ich darf es irgendwie miterleben. Und das ist schön, einfach zu sehen, wie Gott in all dem ist, wie er unser Leben lenkt und leitet und wie er unser Leben nicht an irgendwelchen Statistiken orientiert, die Menschen oder Ärzte machen, sondern er hat einen Plan für jeden Einzelnen von euch und führt und liebt es, wenn ihr eine enge Beziehung mit ihm habt. Und ja, das ist etwas, was wieder zurückgeht zu dem Ersten, diese enge Beziehung zu Jesus, die unser Leben prägen soll. Aus Gnade sind wir errettet. Aus Gnade dürfen wir uns Gott nahen. Möchte er unser Leben prägen? Möchte er uns führen? Und er hat wunderbare Dinge für euch in eurem Leben vor. Und eure Identität ist die Identität eines Kindes Gottes. Kein Knecht mehr, wo er euch rausgeholt hat. Und dadurch, dass er euch verändert hat, verändert er auch, spricht er zu Geschwistern in der Gemeinde und darüber hinaus. Und das ist unser lebendiger Gottesdienst. Der entspringt aus der Nähe zu Jesus, aus der Nähe zu Gott, aus unserer Identität und aus der Freude. Last but not least, ich habe Annelie fragte mich heute Morgen, oh Papa, was predigst du, was ist das Teil, das ist dann dein Thema, und ich sagte, ja, es geht um unsere Beziehung zu Gott und wie wir uns auch an euch Kindern ein Beispiel nehmen können, ne? Was meinst du denn, was das so ist? Und da sagte sie, eine Sache, die ich hier gar nicht aufgeschrieben habe, Freude. Freude. Ich habe einfach Freude an. Als Kind habe ich einfach unglaubliche Freude. Ich habe Freude an meinen Eltern, ich habe Freude an meinem Papa. Und ja, auch daran können wir uns diese kindliche, überschwingende Freude ist etwas, wo wir auch uns so ein Vorbild nehmen können an Kindern. Wir haben diese Beziehung zu dir, zu Gott. Es ist einfach eine Beziehung, die auch entspringt aus dieser tiefen Freude. Und wir, ich bin ja Norddeutscher, bin ich so unterkühlt, humorlos. Und ja, aber frag mal Kinder, ne? Die sagen, meine Beziehung ist, was prägt meine Beziehung zum Papa? Liebe und Freude. Und ja, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Können wir noch zwei, drei Lieder singen, ein bisschen Freude zum Ausdruck kommen und vielleicht auch im Gebet zwischendurch das ein oder andere vor Gott bringen, wo wir ja, einfach was teilen können.